Dr. Stefan, Mr. Ralf, ich kriege hier immer mehr Anfragen bei uns rein zu Fühlbüchern, zu Kontrastbüchern und vor allem zu Büchern gegen Wutanfälle.
Ja, das stimmt. Das nimmt bei mir auch zu. Ralf, wie ist denn das bei dir? Also ja, vor allem die Kleinen, also also ab null, würde ich jetzt sagen, bis 2, 3 Jahre, das nimmt zu. Also ich habe hier schon 48 allein in dem Monat.
Ja, das nimmt bei mir auch zu. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass da immer mehr Bücher gerade für die Kleinsten schon auf den Markt kommen und produziert werden. Diese Kontrastbücher zum Beispiel ist ja auch was manche noch gar nicht kennen.
Also ich kenne das nicht.
Kennst du nicht?
Habe ich in der Buchhandlung noch nie gesehen.
Da weißt du was, da rufen wir doch mal die Fenja Wambold an. Weil Fenja ist 24 Jahre Buchhändlerin gewesen, war fast 19 Jahre in der Buchhandlung Nimmerland, Kinderbuchhandlung in Mainz. Und die ist auch am Media Campus, unterrichtet die in Frankfurt, Kinder- und Jugendliteratur. Und die fragen einfach, oder?
Die muss es ja auch wissen aus diesen vielen Jahren im Buchhandel. Da hat sie ja bestimmt auch viele Anfragen gekriegt.
Das ist jetzt wie eine Fortbildung für uns. Komm, das machen wir.
Hallo.
Hallo, hier ist der Stefan von der Kinderbuchpraxis.
Und der Ralf, hallo.
Oh, ich freue mich auf euch.
Grüß dich ganz herzlich. Wir haben schon gleich die erste Frage an dich, weil das ist ja immer so, dass Kunden dann sagen, ach mein Kind, das ist echt noch nicht so weit. Also das Kleine, ne, das kann mit Büchern wirklich noch nichts anfangen, weil also da habe ich 2 Minuten was vorgelesen und dann, das war viel zu lang und das interessiert sich gar nicht für Bücher. Und dann guckt man sich das Buch an und denkt, wie alt ist dein Kind? 9 Monate und was hast du auch vorgelesen? Und dann denkt man, das geht ja erst ab 3. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du so in der Buchhandlung machst, wo dann einfach Dinge nicht zusammenpassen.
Ja, ganz, ganz viele. Und das,
oder gemacht hast.
Ja, gemacht hast.
Naja,
ich stöber immer noch. Genau, ich bin ja ganz, ganz lange in Kinderbuchhandlungen unterwegs gewesen und habe vor allem ganz viel Kontakt mit Menschen, die in Kinderbuchhandlungen stehen oder auch ErzieherInnen sind. Und die erzählen ganz, ganz oft, dass das größte Problem die Perspektive von uns Großen ist. Also das heißt, dass die Erwachsenen sich gar nicht richtig auf die Perspektive von einem kleinen Menschlein einlassen. Ich sage immer, stellt euch doch einfach mal vor, eure Festplatte wäre quasi fast auf null und alles ist neu. Und deswegen dieses, was so, du hast ein Stichwort schon genannt, was oft zum Problem wird, nämlich die Vorstellung, dass man bei den ganz Kleinen vorliest, also klassisch vorliest. Und das Bilder betrachten ist ja kein klassisches Vorlesen. Und da können wir jetzt zusammen einfach mal einhaken, würde ich sagen.
Also bei Bilderbüchern ohne Text oder bei Bildern, die man mit Kindern zusammen betrachtet, das wäre dann sozusagen der Einstieg.
Ganz genau. Deswegen sage ich, wir verabschieden uns am besten, ich würde sagen, fast die ersten 2 Jahre von dem, was wir kennen, weil wir haben schon ganz viele Wissen gesammelt, Bilder mit Begriffen verknüpft, überhaupt Bilder zugeordnet. Ich muss mir immer vorstellen, ich bin vielleicht auf einem ganz neuen Planeten und ich kenne nichts, also mir ist alles fremd und ich muss diese Welt komplett neu kennenlernen. So geht's ja Säugling, Babys, so geht's uns allen, wir können uns noch nicht mehr erinnern. Und das Erste, was wir kennenlernen, sind natürlich Bilder, sind Gesichter und wir müssen erstmal lernen, in Kategorien einzusortieren, also Schubladen im besten Sinne zu eröffnen. Und das kann ich natürlich vor allem mit Bildern und noch gar nicht mit langen Texten. Also es wünschen sich viele Große, aber das ist eigentlich gar nicht das Vorrangige.
Ganz häufiger Anlass ist ja, Baby kommt auf die Welt und dann sagt man, ach, was schenkt man denn? Irgendwas, wir schenken was. Egal, ob man jetzt Paten, Onkel, Tante oder sonst was ist oder Freund einfach der Eltern. Und dann kommt jemand auf die Idee, ein Buch und dann sagt man häufig, ach, naja, das ist sicher noch ein bisschen früh. Aber es gibt ja schon sozusagen, fürs erste halbe Jahr gibt es ja auch schon was, was empfiehlst du sozusagen, welche Art von Büchern empfiehlst du, die man dann gleich am Anfang schenkt?
Also Hauptsache was Greifbares und was schön Buntes und alles, das sind doch ja so Kategorien, mit denen man da, glaube ich, in den Buchhandel kommt, würde ich mir vorstellen.
Genau, habe ich auch schon ganz oft gehört. So dieses auch Abstempeln oft, also viele nehmen das auch nicht so ernst, sagen, naja, die Hauptsache, ne, wie du schon sagst, es ist bunt. Aber wir müssen es ja einfach mal vorstellen, ihr habt ja gesagt, ne, so ganz am Anfang, wir brauchen als Mensch ja ungefähr, sagen wir mal, 7 Monate, bis wir überhaupt alle Farben sehen können. Und wenn man sich das mal, im wahrsten Sinne des Wortes, vor Augen führt, dann ist zum Beispiel klar, für die ersten Monate Bilderbücher, die können auch total gerne aus, also gerade so aus Stoff, ne, weil ich erschließe mir am Anfang ja die Welt über die Haptik, über das Fühlen und gar nicht über das Wort. Also das heißt, das Fühlen spielt eine große Rolle und auch wenn Knistern drin ist, ne, das ist für Babys der absolute Wahnsinn, für uns langweilig, aber es ist halt toll.
Ist dann so ein Seidenpapier, ja, meistens genau so eingearbeitet,
ganz genau,
was so raschelt.
Genau. Mhm. Also es geht halt erstmal darum, überhaupt den Zugang zu bekommen, Spaß dran zu haben. Das heißt, die Haptik spielt eine große Rolle und vor allem die Bilder müssen halt wirklich ganz, ganz klar sein. Es muss starke Kontraste geben, starke Farben, also nicht so Pastellen-Wischiwaschi. Und ist besonders wichtig. Und vor allem wirklich vielleicht nur ein Objekt pro Seite. Ich habe ganz oft von Großen gehört, ach, da ist man ja in 12 Seiten durch, das ist ja langweilig. Das ist gar nicht langweilig. Das ist ganz toll, wenn ein Baby zum ersten Mal ein Objekt wiedererkennt. Das ist ein Triumph.
Also wir streichen das Wort Wimmel aus der Babyperspektive mal raus.
Auf jeden Fall.
Dann hört es da nicht hin, weil das ist viel zu komplex und viel zu viel und zu kleinteilig.
Ganz genau.
Wie ist es denn mit den sogenannten Kontrastbüchern? Die kommen jetzt so ein bisschen mehr und mehr. Es gibt, glaube ich, einen Verlag, der hat das, glaube ich, Baby-Eye, die haben das schon vor 12 Jahren oder so gemacht.
Aber jetzt machen sie auch die großen Verlage oder denken drüber nach. Oettinger, glaube ich,
Gasen
denkt auch, glaube ich, drüber nach. Also wir haben ja einige, die jetzt sagen, wir wollen auch in dem Bereich aktiv werden und da Bücher verlegen, die ja doch ein bisschen anders und ungewöhnlich aussehen, sage ich mal, für den allgemeinen
Kunden.
Das stimmt. Ja und nein, würde ich sagen. Also nicht, dass es ungewöhnlich aussieht, das ist klar. Ich glaube, das Erste ist, dass viele mit Schwarz, also mit dem ganz harten Kontrast, ne, zu dem Weiß, das ist ja der größte Kontrast, den ich mir vorstellen kann, viele assoziieren mit Schwarz Trauer, also zumindest hier bei uns in unserem Kulturkreis eher vielleicht, oder mit Düster, das werde ich auch ganz oft gefragt. Ein Baby kann das gar nicht mit solchen Dingen assoziieren, weil es das ja gar nicht kennt. Also Schwarz ist einfach erstmal eine Farbe wie jede andere. Und ich kann sie halt gut sehen, wenn sie vor Weiß steht. Aber da kommt auch wieder das Reinversetzen in die Babywahrnehmung. Und Schwarz ist, wie gesagt, ein sehr guter Kontrast. Deswegen heißen die Bücher auch so. Aber die Objekte, die gezeigt werden, müssen ja auch Sinn machen. Also das heißt, manchmal habe ich zum Beispiel einfach nur verschiedene Spiralen gesehen oder immer den gleichen Teddy, einfach nur mit einem roten Punkt noch irgendwo oder grün. Das bringt uns nicht so weit. Das heißt, wenn es vielleicht ein Ball und ein Teddy und ein Apfel oder verschiedene Alltagsdinge wären, also die Alltagsobjekte sind halt das Wichtige.
Also es muss was sein, was das Kind aus seinem Umfeld kennt.
Ja.
Die Giraffe macht auch noch keinen Sinn, weil normalerweise gibt es keine Giraffe und auch kein Zebra im Kinderbereich irgendwie zu Hause.
Ganz genau.
Das heißt, es muss irgendwas aus dem Umfeld sein.
Das wäre optimal. Das finden wir auch wieder als große langweilig. Das ist immer wieder dieses, aber ne, ist das eine Herausforderung? Ist das erweitert es den Horizont? Es geht ja erstmal darum, dass das kleine Kind oder Säugling wirklich Spaß dran hat. Also irgendwas, wenn das kennen wir ja von uns selbst. Wenn wir irgendwas wiedererkennen, dann fühlen wir uns wohl, dann fühlen wir uns zu Hause. Und bei so einem Baby, wenn es dann den Ball zum Beispiel auf dem Bild, und das ist ja schon eine ganz große kognitive Leistung, ne, zu verstehen, dass dieses Abbild ist das Ding, was neben mir liegt, auf meiner Decke zum Beispiel, dann ist das so ein richtig toller Moment. Dann ist das was Besonderes.
Es ist dann schon so ein Lerneffekt, den Kinder über Literatur, quasi über ein Buch und über die Alltagsgegenstände dann erreichen können.
Ganz genau. Genau.
Und Schwarz-Weiß, muss man, glaube ich, sagen, ist, das gehört zu den ersten Dingen, die, also Farben, wenn man das so nennen kann, Babys, Neugeborene wahrnehmen. Also Stäbchen, Zäpfchen, die Farbe, die anderen bunten Farben, die kommen ja dann auch erst später. Also insofern macht das tatsächlich von der Entwicklung des Auges her einen Sinn, erstmal mit Schwarz und Weiß zu kommen. Bis wie lange, würdest du sagen, ist es sozusagen der Vorteil? Ist das ersten 4-5 Monate?
Also die fangen schon vorher an, genau dazu zu kommen. Also man, wie gesagt, man spricht so ungefähr, das ist ja immer Pi mal Daumen, ne? Aber man sagt so ungefähr ab 7 Monaten sind die meisten Farben ganz gut ausentwickelt. Auch die Tiefe zum Beispiel, ne? Räumlichkeit und solche Geschichten, das kommt ja auch alles so Stück für Stück, das geht aber ein bisschen schneller. Aber ab da macht es Sinn, zumindest die Grundfarben wirklich auch einzusetzen.
Und mit den abgebildeten Gegenständen, das ist ja erstmal noch keine Geschichte verbunden, beziehungsweise es gibt so Bücher, ich erinnere mich, so einer der Klassiker bei Ravensburger war Ich bin die kleine Katze von Helmut
Spanner.
Und da ist es auch so, wahrscheinlich zu Recht deshalb ein Klassiker, weil das ist zwar sehr, sehr realistisch illustriert und gezeichnet, aber da passiert was, wo Kinder sich immer wieder anschauen können. Es ist völlig reduziert, aber es schlägt ein wie Bombe.
Genau, und die Kunst ist auch hier, genau was du sagst, ist die Reduzierung. Und das ist wirklich eigentlich, wir sind ja jetzt so im ersten Lebensjahr, das geht bis ungefähr anderthalb Jahre im Grunde genommen. Und das ist so eine Entwicklung, die ich im Moment am Markt oft sehe, dass, und das nicht nur ich, also ich spreche da für ganz viele, mit denen ich mich immer wieder drüber unterhalte, die ganz viel mit Bilderbuch zu tun haben, mit Lesesprachförderung, die sagen, was sollen die vielen Texte, Geschichten in den ersten anderthalb Jahren, die brauche ich gar nicht. Genau, ich brauche sie wirklich nicht. Es macht keinen Sinn und ich brauche sie nicht, beziehungsweise das Kind braucht sie einfach noch nicht.
Aber vielleicht ist das ja einfach der Gedanke der kleinen Herausforderung. Und das ist ja auch immer dieser klassische Satz, das ist schon viel weiter, ja, dass man ungern auf dem Niveau bleibt, von dem man glaubt, dass das Kind da jetzt rauswächst. Also man will ja immer Ziele erfüllen. Und dann guckt man, glaube ich, immer gerne ein Stück weiter und sagt, ah ja, da hat es dann länger was von. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr eigenwilliger Erwachsenenblick auf die Auswahl der frühkindlichen Lektüre, wenn man das anlegt und sagt, nee, lassen Sie mal ja diese Bildwörterbücher da mit den Einzeldarstellungen auf den Seiten. Das ist ja schon drüber hinaus.
Also da zum Beispiel auch wieder so der wichtige Gedankengang für uns und ich glaube, wir alle, die wir gerade hier in der Runde sitzen, ich glaube, wenn bei uns ein halbes Jahr vorbeigegangen ist, merken wir es manchmal kaum. Also es ist viel passiert und es ist fast wie ein Wimperschlag manchmal. Da lohnt es sich vielleicht auch zu sagen, also dieses, was du gesagt hast oder was ihr gesagt hattet, das Kind ist ja schon weit, es ist immer pfiffiger als die anderen und es ist viel, viel weiter, aber...
Ich glaube es nicht.
Ja, und also für uns ist ein halbes Jahr eben im Wimpernschlag, aber in dieser Altersspanne, deswegen gibt's ja auch zum Beispiel am Anfang viel mehr Us, ja, bei den Kinderärzten, weil einfach in dieser ersten Phase ein kleiner Mensch in einem halben Jahr schon wieder ein ganz neuer Mensch ist. Also da passiert wahnsinnig viel und deswegen ist es aber gerade so schön, die Kinder oder ja die Kleinstkinder dann noch wirklich genau in dieser Phase ja auch mit den Büchern zu erfreuen.
Es gibt ja dann den sogenannten Vokabelspurt, ja, man das, wo Wörter und Wörter und Wörter genannt werden und man denkt immer, das Kind kann ja gar nichts und plötzlich sprudeln die Wörter nur so raus, die einzelnen und man merkt, es hat halt lange sozusagen diese Sachen sich, also Wörter sich angehört und gespeichert und kann es dann wiedererkennen. Ab wann würdest du denn Geschichten empfehlen?
Genau das, was du gesagt hast, dieser Vokabelspurt, das ist ja meistens so zwischen 2 und 3. Also da explodiert der aktive Wortschatz. Das heißt, vorher sammeln sie den passiven Wortschatz. Und das hängt alles miteinander zusammen. Das heißt, in dem Moment ist nicht nur das Verständnis schon größer, die Aufmerksamkeitsspanne steigt auch ein bisschen. Und wenn man auch mal so schaut, die meisten echten Vorlesegeschichten, auch Klassiker wie Bobo Siebenschläfer, ne? Also diese Bild-Geschichten-Verknüpfung, das funktioniert ja immer noch. Das ist ja ein absoluter Klassiker, nicht umsonst. Und dieses so kleinen Mini-Geschichten-Folgen in Verbindung mit dem eigenen Wortschatz, der auch viel größer wird, dann kann ich auch selbst vielleicht ein bisschen miterzählen oder nacherzählen zusammen. Das ist meistens so ungefähr ab 2 aufwärts.
Jetzt hast du ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Stichwort war eben Konzentration wird größer, hast du eben gesagt. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo ganz viele Eltern, Großeltern und so weiter unterschätzen. Und zwar in der Hinsicht, dass sie ungeduldig werden mit dem Kind, wenn es eben nicht so lange zuhört. Und dabei ist eine Konzentrationsspanne ja oft gar nicht größer möglich. Also gibt es da eine Faustregel, die du empfehlen kannst, pro Jahr so und so viele Minuten, so pro Monat so und so viele Sekunden?
Ja, das finde ich schwierig. Manchmal sagt man immer, dass das so an das Alter quasi angepasst ist und dann Stück für Stück in den Minuten wächst. Ich habe aber ganz ehrlich in all den Jahren die Erfahrung gemacht, dass es gerade so ab 2 ganz große Unterschiede gibt zwischen den Kindern. Also es gibt Kinder, da sage ich immer, da sieht man nur noch die Staubwolke nach 2 Minuten. Das heißt, die sind dann schon weggefegt. Und dann gibt es andere, die können sich wirklich viel, viel länger schon dazusetzen. Deswegen würde ich mich da ehrlich gestanden ein bisschen zurückhalten, aber wir sprechen da teilweise wirklich nur von, weiß nicht, 5 bis 10 Minuten und dann wird es schon zappelig. Mit 3 ist da oft schon eine größere Steigerung möglich und mit 4 erst recht. Aber weil die Kinder so unterschiedlich sind, würde ich vielleicht eher von dem Kind erstmal ausgehen, wie ist das Kind gestrickt? Also ist das ein sehr hippeliges Kind? Ist die Aufmerksamkeitsspanne noch sehr, sehr klein? Also wirklich nur 2, 3 Minuten und dann rutscht es schon hin und her. Das heißt, spricht er so gerne von der dialogischen Bilderbuchbetrachtung. Das heißt, bei solchen Kindern würde ich viel eher nochmal stärker mir Bilderbücher raussuchen, in denen ich mit dem Kind zusammen reinschaue. Also Wimmelbücher haben wir vorhin gestrichen.
Ne? Ja, für die ganz Kleinen natürlich.
Ganz genau. Und jetzt ist halt der Punkt, also gerade auch so ab 2, 3, ne, das ist das Eldorado für Wimmelbücher. Weil ich die Aufmerksamkeit dadurch catchen kann, dass ich das Kind immer wieder mit reinnehme.
Das war jetzt aber auch gerade so ein bisschen noch meine Frage, die mir so aufpoppte, weil die kindliche Aufmerksamkeitsspanne ist das eine und diese Spanne abfordern ist ja das andere. Wenn ich jetzt so ein Bilderbuch klassisch vorlese und dann nicht von einem Wort abweiche, sondern jetzt hör mir mal zu, jetzt lese ich dir das vor und das geht dann von vorne bis nach hinten. Das ist natürlich eine andere Form der Aufmerksamkeit, die eingefordert wird beim Vorlesen, als wenn ich jetzt das Kind auch in ein Gespräch mit einbeziehe oder das viel aktiver gestalte. Gibst du da auch Tipps, wie man das bei den Kindern am besten machen soll? Oder wenn man jetzt sagt, oder wenn du jetzt sagst, ja, wenn das Kind hibbelig ist, muss man es anders machen. Es gibt ja auch Vorlesende, die sind ein bisschen hibbeliger oder die sind konzentrierter. Also die haben ja auch eine unterschiedliche Art von Konzentration.
Also wir haben Kinder bei uns in der Praxis, das glaubst du nicht.
Ja, wenn ihr auch solche Kinder wärt, dann würde ich euch ganz bestimmt nicht einfach eine Geschichte geben, die ihr nur vorliest oder so. Also ja klar, das ist ein Zusammenspiel aus der vorlesenden Person und aus dem kleinen Persönchen, das zuhört, ganz klar. Aber also wirklich die Erfahrung ist immer wieder da. Die Frage ist ja auch, zu welchem Anlass, ne? Also wenn ich zum Beispiel abends zum Einschlafen für ein Ritual lesen möchte, dann ist es für alle Beteiligten besser, wenn man so ein Zwischending aus, wir können ein bisschen Bilder zusammen betrachten, so wie bei, ich nehme jetzt einfach nochmal den Klassiker Bobo Siebenschläfer oder ähnlich gestrickte Geschichten, wo also eine starke Bild-Text-Verknüpfung da ist, dann kann man ins Gespräch reingehen, kann aber ein bisschen jonglieren. Wie hibbelig ist das Kind oder man selbst? Will man jetzt ein bisschen mehr zur Ruhe kommen, dann doch ein bisschen schon mal mehr vorlesen? Oder geht man jetzt wieder ein bisschen mehr auf die Bilder frei ein, ne, und erzählt da zusammen? Davon würde ich es auch ein bisschen abhängig machen. Also in welcher Situation wird gelesen? Und ja, und wie gesagt, gerade zum Beispiel auch von nur Jörg Mühle, diese Hasenkindergeschichten, also dieser kleine Hase, wo man die Ohren trault, ne? Oder das Kopfkissen quasi im Bilderbuch so tut, als würde man das Blatt klopfen. Das lieben halt viele. Und das ist für alle Beteiligten was, wo man vorlesen und aber auch zusammenarbeiten kann.
Es gibt, ich glaube, Anna-Clara Tietholm, Klopf an bei Hansa. Das war so eines auch derjenigen, glaube ich, der ersten, immer noch lieferbar, wo Kinder wahnsinnig Spaß haben, weil man muss dann immer gegen den harten Karton, das Cover klopfen und dann Seite und dann kommt irgendwie immer wieder ein neues Tier zur Tür rein.
Aber
und
nicht zum Einschlafen. Das ist ja nicht
so. Nee, das ist nicht zum Einschlafen.
Nicht so zum Einschlafen, wenn man dauernd irgendwo hinklopft.
Du hast eben Stichwort noch genannt, zusammen betrachtet. Da ist es so, dass ich oft geballte Hilflosigkeit in Bibliotheken und in Buchhandlungen bei Erwachsenen erlebe, wenn man auf textlose Bücher, die Silent Books, die eigentlich wunderbar sind, oder auch Wimmelbilderbücher zu sprechen kommt. Was soll ich denn da vorlesen? Da ist ja kein Text. Nee, das möchte ich nicht. Ich brauche ja was zum Vorlesen. So, auch wenn das für das Alter ideal wäre und Ihnen dieses dialogische Moment überhaupt nicht klar ist beim Bilderbuch lesen, beim Bilderbuch betrachten. Man muss es Ihnen irgendwie erstmal vormachen. Ich weiß nicht, ob du solche Kundschaft auch immer wieder gehabt hast. Klar. Oder diese Unsicherheit.
Ja, also genau den Satz, den hatte ich schon mal, den habe ich auch nie vergessen, das war wiederum ein Wimmelbuch von der Rotraut Susanne Berner. In gewisser Weise ist ja auch ein Silentbook, ne? Es ist ohne Text, ist diese ursprüngliche Fassung. Und da sind ja 1000 Geschichten drin. Es gab ja auch mal StudentInnen, die, ich glaube, viele 100 Szenen
raus. Ich glaube, 832, genau. Die das gezählt haben.
Genau.
Binnengeschichten, ganz toll.
Ganz genau. Ja. Also das steckt voller Geschichten. Und genau, da war viel genau dieser Satz, ne? Da ist ja gar keine Geschichte. Also ich glaube, wir können es nicht von allen abverlangen. Das ist auch, ich glaube, da muss man sich als viellesende Person, die auch das gewohnt ist einfach, ne, das schon ganz oft gemacht hat, auch selbst dann Geschichten zu Bilderbüchern sich ausgedacht hat, mit Kindern erzählt hat oder von Kindern, das ist ja das Wichtigste eigentlich, von Kindern auch hat erzählen lassen. Wir haben dann Übung und können das nicht unbedingt immer von allen abverlangen, die zum Beispiel ganz wenig lesen. Ne? Also das denke ich, das müssen wir uns auch immer wieder vor Augen führen.
Wobei gerade von denen würde ich sagen, ist es ja wunderbar, wäre es wunderbar, wenn die gemeinsam entdecken.
Das stimmt,
also
klar.
Diese einzelnen Geschichten. Also wenn wir bei der Berna bleiben, wäre es so in den Wimmelbilderbüchern von ihr, diese großen vier Jahreszeiten Bücher, wo man merkt, da ist ja immer Ursache und Wirkung. Also da ist, der Jogger rutscht auf der Bananenschale aus. So, und dann blättert das Kind nach hinten nochmal, oder beziehungsweise es hat vorher gesehen, da ist auf der Seite davor ein Kind eine Banane. Jetzt stellt es also den Zusammenhang her, da war die Banane. Jetzt rutscht er auf der Schale aus und dann hat er ein blutiges Knie. Da ist eine Frau, die ein Pflaster hat auf der Bank und man merkt dann, zwischen denen entwickelt sich dann eine Liebesgeschichte über die Bände hinweg. Also da sind so viele Geschichten zwischen, ich glaube, Manfred und, weiß nicht, Susanne oder wie sie heißt.
Elke.
Und Elke ist es. Ja. Elke, genau.
Aber wenn da gar kein Text ist, woher wisst ihr denn, wie die heißen?
Ja, es steht auf der Rückseite immer wieder
so. Genau.
Ja, und das sind ja eigentlich, ist das Buddenbrooks für Kleine, weil hier merkt man, wie innerhalb von vier Bänden.
Da ist keiner gejoggt bei den Buddenbrooks.
Wie Geschichten sozusagen ineinander, über vier Bände schon für einen zweieinhalbjährigen erkennbar sind.
Mhm. Also die sind auf jeden Fall erkennbar und ich glaube, der Ralf, was er gefragt hatte, ne, woher wisst ihr das denn genau? Also das wäre zum Beispiel so eine Sache, wie kann man jemandem helfen? Bei den Wimmelbüchern zum Beispiel, wenn es das gibt, bei den Büchern, den Jahreszeitwimmelbüchern von der Berner, finde ich hinten immer genau die Person, die wir genannt hatten eben und noch ganz viele andere, die sind mit Namen betitelt und da wird so ganz kurz erzählt, ne, genau das, zum Beispiel Manfred verliebt sich in Elko oder Thomas repariert sein Fahrrad und so weiter. Also so ganz kleine Anhaltspunkte. Und das wäre zum Beispiel der Start für eine Geschichte, dass man sagen könnte, schauen Sie mal, suchen Sie sich eine kleine Sache raus und das ist die Basis. Und von da ab machen Sie sich auf die Suche, ne, wie so eine kleine Schatzjagd zusammen. Und das hilft manchen.
Ich finde das Besondere auch daran, dass die Kinder sind ja im Vorteil. Also ohne Text sind die Kinder, weil sie immer schneller beobachten. Das ist sozusagen das, was genuin sie besser können. Und sie finden Zusammenhänge, sie sehen welche und sie konstruieren selber Geschichten. Und das sind vielleicht nicht immer dieselben Geschichten, die wir konstruieren. Aber das ist vielleicht auch das Schöne, dass es gar nicht das Richtig und Falsch gibt, sondern es sind zwei, drei Varianten möglich und dass man dem Kind diese Variante auch lässt.
Ganz genau.
Die für das Kind jeweils Sinn machen. Also es ist eigentlich eine sehr demokratische Buchform, könnte man sagen, die textlose.
Ja, da würde ich jetzt auch ein bisschen nochmal zur Ehrenrettung der Erwachsenen, die sich damit schwer tun. Ich glaube, als Erwachsener, wenn man mit Kindern Memory spielt, schwierig. Da hat man oftmals ganz schlechte Karten und wenn man halt selber auch diese Geschichten so nicht entdeckt, dann hat man vielleicht auch nicht die große Lust oder ist nicht so immer bereit zu sagen, jetzt gehen wir zusammen auf die Geschichtensuche in diesen Wimmelbüchern oder sowas. Also ich glaube, dafür ist ja auch das Buchangebot groß genug, wer sich damit nicht so richtig wohlfühlt und das kann ich ja nachvollziehen. Also es ist eine Chance, aber nicht jeder nutzt diese Chance auch. Der hat ja auch noch andere Möglichkeiten. Also wir haben ja nicht nur Wimmelbücher, die wir jetzt für die etwas Älteren anbieten können, genau, sondern wir haben ja auch welche mit Geschichten, an denen man sich gut orientieren kann, an Texten, an denen man sich orientieren kann.
Genau.
Aber ich frage mich, liegt das wirklich daran oder liegt es daran, dass Erwachsene diese Erfahrung, entweder die sie selber mal als Kind gemacht haben, vergessen haben und sich das nicht zutrauen, also eher diese Hilflosigkeit. Also eigentlich bräuchte man eine Art Führerschein sozusagen. Also irgendwie, also eine Bedienungsanleitung, Gebrauchsanleitung, weil wenn man es mal zusammen gemacht hat und diese erwachsenen Personen das gesehen haben, dann ist das für die auch kein Hexenwerk mehr. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Man muss es ihnen nur mal zeigen.
Mhm. Man muss aber trotzdem auch eine Affinität dazu haben, so wie der Ralf auch gesagt hat, glaube ich. Also oder ich weiß nicht, vielleicht, oder würde ich jetzt einfach auch sagen, das habe ich auch bei manchen gemerkt. Also manche Erwachsene, selbst wenn sie schon wüssten, wie sie es anpacken könnten, manche mögen das einfach nicht so gerne. Und der Funke, das ist auch das ganz Wichtige, und da würde ich gerne noch mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Also das ist wirklich eine Erfahrung, die ich definitiv mitgenommen habe. Der Funke muss schon irgendwie auch bei den Großen ein bisschen wenigstens mit überspringen. Oder das Verständnis, warum lohnt es jetzt zusammen, dieses Bilderbuch anzugucken. Ne, da muss man, das ist ja diese große Kunst, diesen Spagat hinzubekommen, die Kleinen, also die Kinder und die vorlesende Person zusammenzubringen, sodass beide irgendwie Spaß haben.
Im Idealfall haben solche Geschichten ja eine Metaebene, eine, die für Erwachsene lustig ist. Gerade wenn man also ab 3 geht das ja ganz gut. Und eine, die die Kinder sozusagen finden.
Was zum Beispiel auch so ein Thema ist immer, ne, bei den Buchempfehlungen ist ja auch immer die Frage, wie weit gehe ich zum Beispiel auch beim Emotionalen? Das ist ja auch jetzt eine Entwicklung am Markt, dass wir, also ich sehe ein Bilderbuch nach dem anderen mit der Altersangabe 3+, in dem es um emotionale Aspekte geht, also wie bin ich achtsam, wie gehen wir miteinander um? Da wird ganz schön viel abverlangt von den Kindern, auch wenn das natürlich das richtige Alter ist, um so langsam da reinzugehen in den Bereich.
Ja, es gibt auch jetzt gerade diese ganzen Bilderbücher rund um das Thema Gefühle, wo ich auch denke, oh, das ist aber erstmal ein ganz wichtiges Erwachsenenthema. Kinder müssen ja auch da erstmal lernen, was ist das überhaupt, wie gehe ich damit um? Hat für mich auch so ein bisschen so ein, weiß ich gar nicht, ob das so thematisch immer so passt.
Also das hat zumindest bei mir geholfen, wenn ich mich mit Eltern oder mit anderen darüber unterhalten hatte. Ich gucke halt immer sehr gerne auch mal wirklich in die Entwicklungspsychologie rein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade da. Und wenn man sich das anschaut, also was du schon gesagt hast, gerade so im Laufe der Pandemie und danach sind wirklich die Bilderbücher explodiert zum Thema Gefühle. Das ist bestimmt auch ganz, ganz wichtig, dass man mehr drüber spricht. Also je mehr Begriffe ich kenne, auch gerade als kleines Kind oder überhaupt in meinem Leben, auch als Kind natürlich, um ein Gefühl, um irgendwas zu benennen, desto leichter ist es natürlich, sich mit anderen drüber auszutauschen, zu sagen, was ich habe. Aber ich muss mir vielleicht auch da nochmal so diesen Schritt zurückgehen und überlegen, sowas wie Schamgefühl und sich abgrenzen, das kommt ja erst so ungefähr so mit 2, dass man überhaupt erstmal so vom Ich spricht, die Grenzen. Dann kommt die Trotzphase und es kommen ganz oft Eltern, die sagen, oh, haben Sie ein tolles Bilderbuch zum Thema Wut? Mein Kind schlägt gerade alles kurz und klein und versprechen sich dann eine tolle Geschichte, mit der das Kind dann lernen kann, wie es damit umgeht. Und das ist so diese Schwierigkeit. Also ja, so 2, 3, vor allem 3, 4 aufwärts kann man in das Thema einsteigen mit den Kindern, aber man spricht ja immer von dieser Theory of Mind, also dieses sich ernsthaft in andere Menschen reinversetzen und Gefühle regulieren, das ist unglaublich schwer. Also
Empathie muss ja gelernt werden.
Genau.
Was empfiehlst du denn für Wut zum Beispiel? Also wenn diese
Knautschbälle.
In Buchform.
Ach so.
In Buchform.
Ja. Knautschbücher. Gibt's noch nicht.
Welche Bücher?
Knautschbücher.
Stressbälle.
Ja, doch, so diese Stoffbücher kann man doch auch einfach so knollen.
Ja, da sind sie drüber raus dann mit 3 oder sowas. Aber was empfiehlst du da so dann an?
Ja, an Büchern oder? Ja, es gibt zum Beispiel diesen kleinen, ich glaube, der heißt der Wutdrache. Oh, jetzt bräuchte ich ehrlich gestanden eiskalt erwischt. Ich habe genau die Bilderbücher vor mir.
Nur als Beispiel.
Genau, es gibt diesen kleinen Wutdrachen und dann gibt es bei diesen Minimax-Büchern, da gibt es auch einen Jungen, der wütend ist. Das ist so ein kleines Wutmonster, das dann auftaucht. Aber trotzdem, die Kinder müssen sich ja quasi, das ist ja ein ganz abstraktes Gefühl. Und ich sag mal, statt jetzt spezielle Titel zu nennen, also es helfen auf jeden Fall Titel, die das Ganze zum Beispiel mit einer Figur, dass die Wut vielleicht eine Figur ist. Mit Angst macht man das ja auch häufig, ne? Dass das zum Beispiel erst so eine kleine Figur ist, die immer größer wird und ein Kind fast erdrückt. Das heißt, dass man das so ein bisschen sinnbildlich zeigt anhand von Figuren. Und Kindern so ein bisschen vielleicht eine Lösung mit an die Hand gibt. Aber im Moment wird der Markt ja fast überschwemmt mit Bilderbüchern, die ganz viele auch ganz komplexe Gefühle, also auch sowas wie Neid und gerade sowas wie Achtsamkeit auch, also dieser Umgang mit Gefühlen, das ist eine wahnsinnig große Herausforderung und das wird einfach erklärt. Das ist ja fast schon wie ein Sachbuch zum Thema Gefühle. Und das ist natürlich total schwierig. Also das heißt, es müsste mehr verpackt sein.
Ja, wobei da denke ich auch immer, muss man sehr gucken, ob das für das Alter immer passt. Es gibt wunderbare Bilderbücher, wo das Thema zum Beispiel Angst thematisiert wird. Ja. Ich weiß nicht, ob du von Mirjam Zells Fast wie Freunde kennst, was ein wunderbares ist, wo diese Angst sozusagen ist wie ein kartoffelartiger Schatten dann hinter ihr, schwarz und immer größer. Und sie entdeckt dann, dass die anderen um sie rum von Seite zu Seite, wenn man weiterblättert, aber auch diese haben, die sind nur manchmal klein. Einer und so, also dass es jeder hat. Da denke ich nur, das ist eine gewisse Komplexität, die ich eigentlich erst ab 5 oder 6 Jahren empfehlen würde, weil es vorher echt zu schwer ist, ja, zu begreifen. Weil mit Abstraktionen können Kinder, also ein Dreijähriger kann mit diesen Abstraktionen noch sehr schwer. Also ist es sehr, sehr, sehr schwierig, damit was anzufangen.
Genau, deswegen meinte ich ja nicht, dass es falsch verstanden wird. Deswegen sage ich ja, ne, also wenn, würde ich bei Kindern aber schon, ne, irgendwie damit anfangen. Irgendwas, was sie emotional auch tatsächlich abholt. Ne? Also irgendwas, was sie vielleicht bei sich wiedererkennen können. Aber deswegen sage ich ja auch, also ab 3 kommen da ganz viele Gefühle oder was die Kinder vor allem an Regulationen schon hinbekommen, laut den Geschichten vielleicht, das wird so nicht funktionieren. Genau aus dem Grund, was du gesagt hast. Das heißt, so ab 4, 5, wenn man sich langsam, aber sicher in andere auch wirklich lernt, also langsam, aber sicher reinzuversetzen, erst dann auch sich selbst zu verstehen, ne, oder überhaupt mal zu erkennen, was ist denn eigentlich Wut? Also woher kommt es denn? Vielleicht habe ich in Wirklichkeit Angst oder bin ich traurig? Und deswegen sieht es nach außen wie Wut aus. Das ist ja ganz kompliziert. Deswegen finde ich, sind sehr viele Altersangaben so ab 3+ sehr ambitioniert.
Ja, um den Käufermarkt zu vergrößern.
Ja, aber es ist ja auch nur ein kleiner Teil. Also sag mal, diese Therapiebücher, würde ich sie fast schon bösartig nennen, ist ja nur ein kleiner Teil. Wir haben ja auch vorher schon über viele Geschichten gesprochen und über Wimmelbücher, in denen viele Geschichten drinstecken, wenn man sie entdeckt, auch wenn man sie gemeinsam entdeckt. Also da sind wir dann ja in der höheren Altersgruppe bei 3, 4 ja doch schon auch in der ganzen Breite des Bilderbuchangebots oder des Vorlesebuchangebots. Also da muss man nicht immer ein Gefühl da drin haben. Das kann auch einfach nur eine nette Geschichte sein.
Ja, klar. Ich glaube, ich habe es deswegen erwähnt, weil ihr mich ja gefragt hattet, ne, welche Erfahrungen ich gesammelt habe. Und deswegen, weil das ist ja eigentlich ganz schön, dass du das genau so sagst. Theoretisch oder eigentlich auch praktisch ist es ein kleiner Teil. Aber die Erfahrung ist wirklich, dass wirklich viel, viel mehr Eltern als früher Elternteile ganz gezielt kommen und genau solche Bücher wollen. Also die Nachfrage ist deutlich gestiegen und das erzählen mir auch, ne, ich habe ungefähr 250, 300 junge Azubis aus dem Bereich Buchhandel jedes Jahr. Genau das erzählen die auch. Vielleicht habe ich es deswegen so in den Fokus gerückt.
Und ich bin jetzt ganz traurig, wenn ich auf die Uhr gucke,
ja, weil unsere
Zeit schon irgendwie, also wir könnten noch endlos weiter reden und könnten ganz viel, vielleicht müssen wir Teil 2 machen, dann machen wir die 2- bis 3-Jährigen nur mal oder 4. Also wir überlegen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Fenja.
Ja, ich danke euch auch für die Einladung und ich bin jederzeit bereit, mit euch weiter zu erzählen. Für jede Schandtat bereit, wenn es ums Buch und ums Lesen geht sowieso.
Also, bis dann.
Tschüss.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.